Man kann Menschen nur vor den Kopf schauen. Keiner hatte je in Mali, keiner hatte eine Ahnung, was das da Besonderes ist oder nicht. Romy, du bist mit einer Einstellung hierher gekommen, die dem, was du hier siehst, überhaupt nicht gerecht wird. Im Gegenteil. Herzlich willkommen, lieber Podcast-Hörer, zu der heutigen Folge, zu einem sehr, sehr heiklen Thema, dem Thema Vorurteile. Ich habe eine Bekannte, die sagt oft, bitte Romy, mach doch unbedingt mal einen Podcast über das Thema, dass Malis nicht in Hände von otto-normalen Menschen gehören. Und ich habe jetzt lange für diese Folge gebraucht, weil ich ganz viele Gedanken dazu hatte. Gedanken, die sich um das Thema Vorurteile, Rassismus, Gebrauchshunde, im Speziellen Schutzhunde, Jagdhunde etc. drehen. Und wer diese Begriffe hört, Rassismus, Vorurteile, da läuten natürlich alle Alarmglocken, weil das Themen sind, die echt schwierig sind. Und ich habe mir meine ganz eigenen Gedanken jetzt gemacht, weil das ja nun nicht so einfach ist. In erster Linie muss ich sagen, ich werde gar nichts pauschalisieren. Und ich werde auch gar keine weiteren Vorurteile gegen irgendeine Rasse, irgendeinen Hund oder irgendeinen Menschen rausgeben. Aber bevor ich jetzt so sachliche Gedanken zu den einzelnen Themen sage, möchte ich eine kurze Geschichte erzählen, die mir genau zu diesem Thema Vorurteile eingefallen ist, nämlich eine Geschichte über mich selbst. Ich komme aus einer Familie. Wir hatten uns unseren ersten Hund geholt. Da war ich 5 Jahre alt. Der hieß Scott. Scott war ein riesengroßer Schäferhund aus einer Dorfzucht ohne Papiere. Und mein Vater wollte unbedingt damals diesen Hund haben, weil wir hatten neu gebaut. Wir hatten ein großes Grundstück. Und zu einem großen Grundstück gehörte ganz klassisch ein Wachhund. Und mein Vater wollte schon immer einen Hund haben. Seine Eltern haben es ihm nie erlaubt. Und jetzt, wo wir unser eigenes Grundstück und unser eigenes Haus hatten, dann wurde der erste Hund geholt. Und ich als 5-Jährige war natürlich Feuer und Flamme. Und nun kam dieser kleine, dicke Drops. Und meine Mutter hatte Angst vor Hunden und sagte, okay, der kann erstmal mit rein, weil der Zwinger war noch nicht fertig gebaut, aber der schläft im Keller. So, weil meine Mutter hatte natürlich Angst, die kannte nur Hunde, die an der Kette waren, im Zwinger waren, die gebellt haben, die gebissen haben und hatte auch nie einen eigenen Hund. So, nun kam dieser Schäferhund, der wirklich monströs groß war, in unser Haus gezogen. Und weil meine Mutter so eine Angst hatte, wurde der wirklich erstmal in den Keller gesperrt, die erste Nacht. Und dann tat es meiner Mutter aber irgendwie so leid und ihr Bauchgefühl hat gesagt, irgendwie ist das vielleicht doch nicht so richtig, wenn man das so separiert, das kleine Wesen, dass der Hund dann nach einer Nacht mit im Haus war. Und so ging das weiter. Im Endeffekt hat meine Mutter sich dem Hund angenommen, als wäre es ihr Baby. Und mit einem Jahr war dann das Baby bei uns auf dem Sessel und hat meine Mutter angeknurrt. Jedenfalls sind wir so auf der Suche nach einer Hundeschule, nach Hundeerziehung zu den Rettungshunden gekommen. Und meine Mutter hat dort halt richtig Gefallen daran gefunden und ist mit unserem ersten deutschen Schäfer und Scott richtig erfolgreich gewesen. Und ja, und seitdem ist sie eigentlich nicht mehr wegzudenken aus dem Hundesport. Also von einer Person, die mörderliche Angst hatte und keinen Hund wollte, zu jemandem, der sich ein Leben ohne Hund nicht mehr vorstellen kann. Und so wurde ich halt auch infiziert und ich wollte natürlich auch unbedingt dann, als ich jugendlich war, meinen eigenen Hund und Rettungshundearbeit machen. Ja, und da geht's los mit den ersten Vorurteilen, die mir dann wie soll ich sagen, anerzogen worden, die ich aufgefasst habe. Ich war nun immer mit bei den Rettungshunden. Und dann klang es ja immer so durch, Schutzhunde, das machen wir nicht. Schutzhundeausbildung ist schrecklich. Die sind alle nur grob. Die Hunde werden gequält, etc. So, nun war es soweit. Ich war dann mittlerweile 16. Ich hatte meinen eigenen Hund und wollte anfangen. Und dann sagten die mir, okay, Romy, du kannst bei uns mitmachen. Gut wäre es aber, wenn du vorher eine Begleithundprüfung ablegst in einem Verein. Und so bin ich dann zu einem SGSV-Verein bei mir hier in der Gegend gekommen, die eigentlich reine Schutzhundeausbildung gemacht haben. Und ja, da kam ich nun an mit meinem Hund, voller Vorurteile, weil ich dachte, nee, ich mache hier wirklich nur meine Begleithundprüfung und dann bin ich ja aber schleunigst wieder weg. Weil ich will ja mit diesen Schutzhundeleuten überhaupt nichts zu tun haben. Das sind ja Tierquäler. Und ich bin kein Tierquäler. Ich muss ja hier nur das Nötigste machen. So, und dann war ich das erste Training dort, habe mich vorgestellt, habe klipp und klar gesagt, ich will nur meine BH machen. Und dann bin ich auch wieder weg. So, dann stand ich dort, ich habe das noch genau im Kopf und vor Augen, das Bild. Ich stand auf dem Hundeplatz und schaute auf das Trainingsfeld. Es war ein wunderschöner Platz. Da konnte man so von oben von der Terrasse in so ein kleines Stadion schauen. Bei uns hier. Herrlich. Und ich sah, wie der Ausbilder selbst mit seiner damaligen Mali-Hündin trainiert hat. Von Malis habe ich sowieso gar nichts gehalten. Die fand ich pottenhässlich, nervig. Und dann habe ich aber so gedacht, beim Zuschauen, Wahnsinn. Ey, wie toll ist denn das? Was macht denn der da? Die Hündin folgt, die folgt freudig, die läuft Fuß, die guckt nicht einmal weg. Die hat alles gemacht. Und sowas kannte ich gar nicht. So eine hochkonzentrierte, ganz exakte Arbeit. Das war so mein erster Eindruck, den ich da sozusagen von dem Verein hatte. Und da war klar in meinem Kopf, genau diese Exaktheit, die möchte ich auch. Ich möchte auch, dass mein Hund auf Kommando Dinge tut, freudig tut, genau macht und nicht so wischiwaschi. So. Und ja, das Ende vom Lied war, ich bin nie wieder zu den Rettungshunden zurück. Also ich bin dann mit meinem Hund dort geblieben und habe ihn ausgebildet. So, das zu meinem großen Vorurteil in der Hundewelt Nummer 1. Das Vorurteil gegen Schutzhundesport, Schutzhundeausbilder. Ja, und das war schon so der erste Aha-Effekt, wo ich dachte, Romy, du bist mit einer Einstellung hierher gekommen, die dem, was du hier siehst, überhaupt nicht gerecht wird. Im Gegenteil, komplett. Ich war begeistert und ich war infiziert und der Ausbilder hat mich mitgenommen. Der hat mir Sachen gezeigt, der hat mir Wege gezeigt und ich bin selbst mit meinem Mischlingstierheimhund so weit gekommen. Der hat eine schöne Fährte gemacht, der hat eine wunderbare Unterordnung gemacht. Also es war einfach schön und ich war halt motiviert. Ich wollte mehr machen. Und jetzt komme ich zum nächsten Vorurteil, das Rassevorurteil von mir. Ich hatte nun den Mischlingshund und ich hatte damals eine Schäferhündin, mit der ich leider gar nichts machen konnte, weil die schwer krank war. Mein Herz hat schon immer für Schäferhunde geschlagen. Einfach, weil ich so erzogen war. Ich bin mit einem deutschen Schäferhund groß geworden, als Einzelkind erst, der wie mein Bruder war. Anders kann ich es nicht sagen. Ich hatte bis dato noch keine Geschwister, bis ich 9 Jahre war fast und deswegen war der Hund für mich einfach alles. Und als der dann gestorben war, ist für mich eine Welt zusammengebrochen, für uns alle. Unser erster Hund Scott. Viel zu jung, mit 9 Jahren. Und da war unserer Familie klar, so ein Hund ist nicht nur ein Hund, der bedeutet uns einfach viel, viel mehr. Jedenfalls das nächste Vorurteil. Ich war dann in dem Verein und die Leute im Verein haben gesehen, Mensch, die ist so motiviert, die ist so fleißig, die will. Aber mein dicker Diego, mein Tierheimhund, der hatte einfach nicht so die Motivation wie ich. Der war vom Trieb her und vom Wesen ein ganz, ganz ruhiger Typ. Also der hat den Ball geholt und der hat mit mir gespielt. Aber halt alles irgendwie, weil ich das wollte. Und er Spaß hatte, mit mir was zu machen. Aber nicht, weil er sich für den Ball umgebracht hat. Aber es hat mir trotzdem Spaß gemacht und ich habe den Hund so lieb gehabt. Jedenfalls kam dann ein Züchter auf mich drauf zu im Verein, ein Schäferhundzüchter, und sagte: Mensch, Romy, ich habe jetzt hier einen 6 Monate alten Schäferhund zurückbekommen, einen Rüde, möchtest du vielleicht den Hund ausbilden? Und ich natürlich, oh Gott, ich fühle mich so geehrt, dass jemand mit so einer Frage an mich herantritt. Natürlich, meine Eltern, oh nee, wir haben schon 2 Hunde, wir brauchen nicht noch einen Hund. Und naja, lange Rede, kurzer Sinn, der Schäferhund ist dann bei uns eingezogen. Und ich habe mir wirklich Mühe gegeben mit dem Hund. Aber das war nicht so einfach. Ich kannte mich damals nicht aus. Der Hund war nicht erzogen. Der war riesig. Und dann hatte der nicht so den Futtertrieb. Dann, also der war einfach wahrscheinlich als Schäfer und Rüde noch total grün hinter den Ohren. Und ich wusste nicht so richtig, wie ich auf diesen Typ Hund eingehen soll. Und der kannte halt auch nichts, ne? Also ich glaube, der kam aus einer reinen Zwingerhaltung. Und dann wollte ich den mit in meine Wohnung nehmen, auf unser Grundstück und Auto fahren und bin mit dem auf ein Seminar gefahren und der kannte gar nichts. Also ich weiß noch, auf dem Seminar, wo ich mit dem Hund war, da war ich in einem Hotelzimmer und der Hund hat in der Nacht, wo ich geschlafen habe, vor dem Seminar, meine ganzen Leckerli-Tüten aufgemacht und alles gefressen. Und dann musste der natürlich am nächsten Tag, also saufen, hatte null Appetit und null Bock, was zu machen, weil er ja die ganze Nacht aktiv war in meinem Hotelzimmer und meine Leckerli-Tüten waren leer. So, das war mein erstes Seminar mit diesem Hund. Und so ging das eigentlich auch weiter. Also ich hatte damals einfach noch nicht das Know-how, wie ich so einen rohen Hund mit 6 Monaten, der mir körperlich schon überlegen war, wie ich den dorthin kriege, dass der mit mir gut arbeiten möchte. Und ich war frustriert. Und dann kam mein Ausbilder und sagte dann bei dem Seminar, der war mit: Mensch, Romy, ich sehe, dass ihr macht hier keinen Schritt in die richtige Richtung, ihr zwei. Vielleicht wäre es besser, wenn du den Hund zum Züchter zurückgibst. Der soll ein festes Zuhause für den Hund finden. Und du suchst dir einen eigenen Welpen irgendwo und fängst ganz bei null an. Und ich war so traurig, weil ich ja auch irgendwo gescheitert war mit dem Schäferhund und ich wusste, mir macht das gar keinen Spaß, weil ich nicht vorankomme, dass ich dann gesagt habe, naja, ich weiß nicht, was soll ich mir denn holen? Und weil mein Ausbilder hat auch gemerkt, im Schutzdienst war es jetzt halt auch nicht so, dass der Hund richtig wollte und das wäre halt wahrscheinlich mühselig gewesen, den auszubilden. Wie gesagt, das war früher mein Kenntnisstand, heute würde ich das vielleicht anders sehen, mit meinem heutigen Wissen. Jedenfalls habe ich gesagt, ja, du hast recht. Vielleicht wäre es sinnvoll, wenn ich den Hund zum Züchter zurückbringe. Das waren 3 Monate da, wo ich den hatte. Also ist nichts passiert. Dem Hund ging es bei mir blendend. Und ja. Und dann sagte mein Ausbilder: Mensch, was hältst du davon? Hol dir doch einen Mali. Und da habe ich gesagt: Bist du verrückt? So ein hässlicher, nervenkranker Hund. Meine Eltern so: Um Gottes Willen, kein Mali. Niemals ein Mali. Ja, also da waren große, große Vorurteile von meiner Familie und von mir. Und dann sagte mein Ausbilder: Mensch, wir haben hier eine Züchterin, Romy, die wohnt auch gleich um die Ecke, 15 Minuten Autofahrt. Und ich rufe die jetzt einfach mal an für dich. Und ich so beim Seminar, ich war halt total traurig, ich glaube, ich habe sogar geweint. Geweint, weil ich halt dem Schäferhund ein schlechtes Gewissen gegenüber hatte. Und dann rief der dort an und die Züchterin sagte: Ja, du, ich habe jetzt hier gerade einen Wurf. Die sind 5-6 Wochen alt. Das war im Dezember, genau. Die sind 5-6 Wochen alt und wenn ihr wollt, pass auf, kommt einfach mal lang. Ja, ich war 20 Jahre alt, blond, naiv und wie gesagt, ein junges Mädel, was gerade ein Studium begonnen hatte und noch gar nicht wusste, wo die Reise hingeht. Und dann bin ich mit meinem Ausbilder dann zu Hause dorthin gefahren und zu der Züchterin. Ja, und dann hat die uns den Mali-Wurf gezeigt. Schöne kleine Welpies, ja. Aber bei mir ist gar nicht so der Funke übergesprungen. Ich habe mir die Welpen angeguckt, aber ich hatte halt dieses, naja, es sind halt Malis, ne. es sind halt keine deutschen Schäferhunde und ich weiß nicht, so Skepsis im Hintergrund. Und dann sagt die Züchterin hier, ich hatte zwar eine Reservierung, die Frau hat sich nie wieder gemeldet. Wenn du möchtest, Romy, dann ist es einer von den zwei Rüden hier, die hier vor dir sitzen, weil die sind eigentlich fast gleich so im Wurf. Ich habe gesagt, okay, gut, dann such halt einen aus und in 2 Wochen komme ich wieder und hole den ab. Ja, und so war es dann. 2 Wochen später, ich weiß noch genau, es war der 1.1., also der 1. Januar. Silvester war um, wir sind total verknittert aufgestanden. Und dann bin ich zu meinen Eltern hoch in die Küche. Ich habe ja noch bei meinen Eltern gewohnt, in einer Kellerwohnung. Und habe gesagt, so Mama, Papa, ich habe jetzt mein Erspartes hier im Kuvert, 850 Euro. Ich kaufe mir heute in Mali. Und die guckten mich an wie, bist du bekloppt? Willst du uns jetzt verarschen? wie in Mali? Na, ich sage, ich bringe den Schäferhund heute zurück zum Züchter und fahre danach sofort zu der Mali-Züchterin und hole mir meinen Welpen ab. Der hat auch schon einen Namen. Die wussten, glaube ich, gar nicht, wie sie tun sollten. Na, du kannst ja doch keinen Mali holen und du kannst ja jetzt den Schäferhund hier nicht zurückbringen. Du brichst dem das Herz. Ich sage, naja, aber wir können den auch nicht behalten. Der macht so viel Arbeit und ich will eigentlich einen Welpen haben, damit ich einfach Sport machen kann. Und jedenfalls gab es da ein paar Diskussionen in der Küche, böse Blicke, Blicke zurück in die Kaffeetasse und auf die Zeitung. Und dann habe ich gesagt, so, also entweder ihr kommt jetzt mit und wir holen den Welpen zusammen oder ich fahre jetzt einfach alleine. Und meine Eltern dann so krummelig, na dann kommen wir eben mit. Ich weiß es noch, das war so niedlich. Und ja, dann haben wir den Schäferhund weggebracht gemeinsam und dann sind wir auf direktem Wege zu Stefanie Marx gefahren, zum Zwinger vom Holzhäuser Flur und haben meinen Ole vom Holzhäuser Flur abgeholt. Also das, selbst wenn ich heute noch daran denke, da kommt der Kloß in meinem Hals hoch. Und jetzt im Nachhinein denke ich mir, was muss die Stefanie gedacht haben, als ich, 20-jährige Blonde, die noch nie einen Mali hatte, dorthin kommt und sich einen Hund holt. Also Wahnsinn, ein großes Vertrauen und ich bin auch heute noch dankbar für diesen Hund, weil das war einfach, ja, wahrscheinlich der Hund meines Lebens. Einer von den Hunden meines Lebens, weil jeder einen Platz in meinem Herzen hat. Aber Ole als erster Mali und meine Vorurteile und die ganzen Vorurteile der Umwelt waren natürlich immens. Ja, Romy, du mit einem Mali, der wird dich überfordern. Den wirst du nicht gehandelt kriegen, um Gottes Willen. Und ja, und ich kann euch nur sagen, der Welpe ist eingezogen und ich habe bestimmt so ziemlich alles falsch gemacht, was man am Anfang falsch machen konnte. Ich habe den in eine kleine Box gesperrt, das wurde mir so gesagt, soll man tun. Und der hat geschrien wie am Spieß. Na, was macht man natürlich? Es nervt, es geht ins Herz, man hält es nicht aus. Box auf und raus. Na toll, da war es erledigt. Da kam so schnell keine Box mehr bei uns ins Haus. Ich natürlich, jung. Och, der steht abends vor meinem Bett. Da hatte ich sein kleines Hundebettchen genau vor meinem Bett und guckte mich an und wimmerte. Na, was mache ich? Ab, rein, mit ins Nest. Rani kuschelt unter der Decke, eingepennt. So ist Ole bei mir eingezogen und war einfach von Anfang an wie ein Baby. Wenn ich dann zur Uni musste, ich konnte ja den Hund nicht alleine lassen. In der Box blieb er auch nicht. In der Wohnung konnte ich ihn auch nicht alleine lassen. Meine Eltern voll berufstätig. Was habe ich gemacht? Ich habe ein großes Kissen genommen, ein Federkissen, bezogen, Ole sein Kissen. Und bin zu meiner Oma, die hat 2 Häuser weiter gewohnt und habe gesagt, Oma, hier, du musst jetzt mal aufpassen auf meinen Welpen, auf Ole. Und meine Oma natürlich auch, ich kann doch jetzt nicht auf den Welpen aufpassen, ich habe doch gar keine Ahnung. Und ich bin Nachmittag wiedergekommen. Meine Oma so, ich musste die ganze Küche schrubben mit Essig. Der hat reingepullert. Ja, aber die hat den lieb gehabt. Und hat einfach auch, wie meine Mama und wie wir alle eigentlich gepolt sind, einfach aus dem Bauch heraus mit dem Herzen dem Hund gegenüber, war die lieb. Und dem Hund ging es dort gut. Und so war der Hund eigentlich von Anfang an in unsere ganzen Familie integriert, weil alle irgendwie mitmachen mussten. Keiner hatte je einen Mali, keiner hatte eine Ahnung, was das da Besonderes ist oder nicht. Der Hund wurde einfach so angenommen und Punkt um. So, und jetzt schaut man sich mal an. Ich bin dann auf dem Hundeplatz, das war mein Baby. Ich habe mit dem Fußarbeit gemacht, ich habe mit dem alles alleine aufgebaut, so nach gut Dünken, wie ich es für richtig empfand. Hab mir Lehrvideos angeguckt und Bücher gelesen und ach. Und ich bin verdammt weit mit diesem Hund gekommen. Und meine ganze Familie hat den Hund geliebt. Einfach, weil wir den einfach von Anfang an in unser Herz gelassen haben. Und so eine wie meine Oma, die wusste doch gar nicht, was ein Mali ist. Das war der doch egal. Meine Oma war eine ganz einfache Person, aber eine Person, die für mich das größte Vorbild mit in meinem Leben ist, weil die ein Herz aus Gold hatte und eine Löwenmutter war. Und alles, was bei uns in die Familie kam, jedes Kind, jedes Tier, jeder Partner, wie auch immer, der wurde angenommen. Ohne Punkt und Komma. Egal mit welchen Lastern und Schwächen. Wer einmal in der Familie ist, der ist in der Familie. Und das ist für mich so der Aufhänger heute zu dem Thema Vorurteile. Meine Oma. Man muss nicht das größte Wissen haben. Man muss einfach nur viele Sachen instinktiv aus dem Bauch heraus mit einem offenen, warmen Herzen heraus entscheiden. Ich glaube, dann ist man auf dem goldenen Weg. Alles andere, was einem so erzählt wird, das sollte man versuchen, so gut es geht, auszublenden. Und natürlich sind wir Menschen seit Jahrtausenden, seit was weiß ich wie vielen Jahren es uns gibt, sind wir natürlich unverändert. Wir sind immer noch die gleichen Wesen. Und ich glaube, wer sagt, er ist frei von Vorurteilen, der lügt. Weil das ist, denke ich, in unserer Natur und zum Eigenschutz irgendwo, dass wir Vorurteile haben. Weil wir Sachen verknüpfen, wenn wir Sachen sehen. Dass wir versuchen, die zu kategorisieren und für uns so schnell wie möglich einzuordnen. Aber mit den Erfahrungen und dem Wissen rein von der Hundewelt, was ich jetzt so gesammelt habe, auch als Züchter vor allen Dingen, muss ich immer wieder sagen, man kann Menschen nur vor den Kopf schauen und es, im Endeffekt kommt es auf jeden Menschen einzeln an, wie der tickt und was er aus seinem Hund, aus der Rasse, aus sich, aus seinem Leben und aus seinem Umfeld macht. Oh. Pfützen. Und es ist immer wieder eine innere Entscheidung. Es ist eine persönliche Entscheidung, die wir treffen, wie wir Sachen gegenübertreten. Und das machen wir jeden Tag. Und gerade auch in der Hundewelt. Und ich möchte nochmal sagen, egal welche Rasse, egal welcher Hund, welches Geschlecht, welche Persönlichkeit, einfach erstmal annehmen. Und wenn mich Leute fragen, na, gibst du einen Mallis als Züchter nur in Dienst oder Sport ab? Nein, auch das möchte ich pauschal nicht sagen. Natürlich züchtet man Hunde, die selektiert wurden, den Zweck zu erfüllen. Und das machen die verdammt gut. Und genau da gehören die eigentlich auch hin. Aber im Endeffekt kommt es auf jeden Menschen darauf an, der kommt, was er aus seinem Hund macht. Ich habe auch Hunde verkauft an Leute, die niemals Hundesport machen werden. Die aber gesagt haben, ich möchte zu dir kommen. Ich möchte die Elterntiere sehen. Ich möchte dich kennenlernen. Ich sage dir, wie es ist. Ich bin der und der. Ich mache das und das. Ich habe zum Beispiel einen Welpenkäufer. Das war mein A-Wurf. Ein fantastischer Mann. Der kam zweimal. Es waren Welpe übrig. Die haben sich den Welpen angeschaut. Und das war so für mich auch ein Paradebeispiel. So eine herzliche Familie, die von Anfang an gesagt haben, es ist ein Mali, wir haben davor Respekt. Der Mali soll als Familienhund und als Sporthund im Sinne von Wandern, Joggen, Fahrradfahren, Reisen. Da soll der Hund ein super Begleithund sein und wir brauchen einen Hund, der sehr belastbar ist, körperlich. Und die sind in eine Hundeschule gegangen, haben ein paar Basics mit dem Hund geübt. Und dann habe ich, bis jetzt, kriege ich immer wieder Bilder und sehe Videos, wo die Hündin überall ist. an welchen Flecken der Erde, in welchem tollen Hotel, auf welchem Berg, an welchem See, mit Mountainbike wandern und dem Hund, ich glaube, könnte es nicht besser gehen. Und hätte ich damals gesagt, nein, ihr seid keine Diensthundführer oder keine Hundesportler, ich kann das nicht machen, dann hätte ich diesem Hund und dieser Familie ein großes Glück verwehrt. Und auch jetzt noch. Jedes Mal, wenn ich den Mann frage, der ist einfach glücklich mit seinem Hund. Und das macht mich als Züchter so stolz, dass ich in dem Moment offen war und denjenigen eine Chance gegeben habe. So wie ich froh war, als Züchterin vom Holzhäuser Flur, mir eine Chance gegeben hat mit einem Mali. Und auch sie wurde, denke ich, belohnt, dass der Hund so weit gekommen ist und ich hoffe, doch ein schönes Leben hatte. Ja, und ich hoffe, dass die Geschichten für sich sprechen und das kann ich auch andere Geschichten gegenüberstellen. Da kommen Leute, die sagen, ich habe schon das und das geführt, die Meisterschaft, die Prüfung, ich habe den Hund gehabt und den Hund und wie toll sie sind und was sie alles können. Und dann rufen sie dich an, nach einem Jahr bitterböse und schicken böse Nachrichten, wollen den Hund abgeben oder verkaufen den Hund. Und dann denke ich mir, die haben mir das Blaue vom Himmel versprochen. Und im Endeffekt ist gar nichts draus geworden. Dann lieber mal weniger ist manchmal mehr. Also in erster Linie ist ein Hund, ist ein Hund, ist ein Hund. Und Menschen, Menschen, Mensch. So. Und es kommt auf jeden Menschen an, weil er die Verantwortung hat für sein Tier, für sein Kind, wie auch immer, was er daraus macht und wofür er sich täglich entscheidet. Ganz alleine darauf kommt es an. Und alles andere, finde ich, wäre vermessen, wenn ich sagen würde, das darf nicht sein und das darf nicht sein. Ja. Also ob ich jetzt über einen Mali spreche, über einen deutschen Schäferhund oder auch unsere Jagdhunde, die sind ja nun total extrem. Alex, eine Jagdhunde, muss ich mal dazu sagen. Also wir haben ja Schwarzwildbracken und deutsche Jagdterrier. Und da wurde uns auch, Achtung, Achtung, deutscher Jagdterrier, ganz schlimm. Ja, natürlich, die sind extrem. Die sind ja, ich finde, noch mal krasser als Mali oder Schäfer und was ich jetzt so erlebt habe vom Wesen. Weil bei der Jagd geht es um Leben und Tod. Sicherlich sagen jetzt die Diensthundführer bestimmt, oh, im Dienst geht es auch um Leben und Tod, sicherlich. Und das ist bei Mali, die sind auch extrem auf ihre Art und Weise. Aber so diese Jagdhunde, was ich da jetzt schon gesehen habe, das haut die Mieze vom Baum. Also die gehen in den Wald und kompromisslos kämpfen die mit den Sauen, also mit Wildschweinen. Und die lassen sich schlagen, die kämpfen dort um ihr Leben. Und das ist Wahnsinn. Und dann muss ich sagen, ist es natürlich, wenn eine Familie sich einen deutschen Jagdterrier holen will, aus einer jagdlichen Verpaarung, was ja eigentlich nur aus jagdlichen Zuchten kommt, ist es grenzwertig. Da würde ich dann als Züchter wirklich auch sagen, bitte findet für den Hund geeignete Beschäftigung, sucht eine Aufgabe. Und das ist auch so der Schlüssel, den ich sagen kann, ist, egal welche Rasse, es stammen so viele unserer heutigen Haushunde von Gebrauchshunden ab, dass es für Hunde, genauso wie für Menschen, doch ganz wichtig ist im Leben, eine Aufgabe zu erhalten, die sie erfüllen können und wo sie auch Bestätigung bekommen, wenn sie die gut machen. Das ist doch bei uns Menschen nicht anders. Wenn ich eine Aufgabe habe oder einen Beruf habe, wo ich glücklich bin, wo ich mich erfüllt fühle, wo ich auch merke, mein Leben hat einen Sinn. Ich mache das, weil sich das sinnhaft anfühlt. Als wenn ich irgendeiner Beschäftigung nachgehe, wo ich weiß, ich passe da eigentlich gar nicht rein. Ich scheitere da, ich bin nicht gut genug und dann ist doch alles mistig. Und mit dieser negativen Einstellung geht doch dann vieles einher, dass man einfach unzufrieden ist oder dass viele Sachen darunter wirklich leiden. Und genauso ist das beim Hund auch. die meisten Hunde, die Probleme irgendwo haben, sind Hunde, die keine Erfüllung haben, die mit ihrem Menschen kein Team sind, die nirgendwo richtig ankommen und sich ausleben können. Das sind doch meistens Hunde, die frustriert sind und in irgendwelchen Nebenbeschäftigungen sich Erlösung suchen, ob es jetzt Jagen ist oder Pöbeln an der Leine oder irgend so ein Quatsch. Ja, und das ist doch bei Menschen nicht anders. Wenn ich mir Jugendliche angucke, die keine Aufgabe haben, die den ganzen Tag zu Hause sitzen und am Computer zocken oder so, oder hauptsächlich am Telefon sitzen, das ist doch frustrierend. Das ist doch eigentlich entgegen unserer Natur. Und dass da natürlich Quatsch rauskommt, weil die sich dann anderweitig irgendwo auslassen, körperlich sowie auch mental, das ist ja irgendwo auch vorprogrammiert. Da müssen wir uns nicht wundern. Und genauso, wenn ich mir einen Hund hole, aus irgendeiner Gebrauchshundezucht, Jagdhunde, was auch immer, und ich gebe dem keinerlei Aufgabe, sondern ich möchte den nur für mich haben, und dann ist es eigentlich vorprogrammiert, dass der Hund irgendwo scheitert und unglücklich ist. Und genauso ist dieses verbunden, dieser Egoismus. Wie egoistisch sind Vorurteile und wie egoistisch bin ich, wenn ich sage, ich hole mir jetzt einen Gebrauchshund oder eine Jagdhundezucht, wie auch immer, einen Hund, und der muss jetzt rein meine Erwartungen, meinen Zweck, meine Ziele erfüllen. Ohne Rücksicht auf den Partner zu nehmen. Ohne Rücksicht auf das Gegenüber. Ist doch traurig. Ich muss doch in erster Linie immer auch für den Schutzbefohlenen, für den ich da Verantwortung trage, denken und überlegen, wie kann ich den auch glücklich machen? Natürlich will ich auch glücklich sein, aber das ist wie in einer Partnerschaft. Mein Glück ist abhängig davon, auch wie zufrieden der andere ist. Und wenn ich dem viel geben kann, meinem Gegenüber, dann kommt das doch genauso auf mich zurückgespiegelt. Ja, und deswegen dieses Thema auch Rassismus. Ich habe mir das sogar nochmal aufgeschrieben. Es sind ja letzten Endes Rassismus, auch Vorurteile, feindselige Vorurteile und Schubladendenken. Und es ist leider so, dass wenn man Vorurteile googelt oder bei Wikipedia oder im Duden sich die Erklärung dazu anguckt, dann steht da zum Schluss auch eine Meinung, die man nicht mehr wegmachen kann. Und das ist schade. Und ich hoffe wirklich, dass all die, die Vorurteile haben, und das sind, denke ich, betrifft uns alle, dass wir versuchen, das immer zu reflektieren und zu sagen, es ist ja meine Meinung. Es ist mein ganz persönliches Denken über eine bestimmte Person oder einen bestimmten Hund oder eine bestimmte Rasse, was auch immer. Und wir sind alt genug, gehen jetzt mal einen Schritt zurück und vergessen das mal oder versuchen das hinten anzustellen. Ja. Und machen uns einfach nur unser eigenes Bild und bilden uns unsere eigene Meinung und unser eigenes Urteil. Und das ist nun mal kompliziert, weil wenn ich das tue, dann muss ich das für jedes Individuum einzeln machen. Und das gehört sich so. Und nicht, ah, da kommt ein Mali. Oh, sondern, oh, da kommt der Dylan oder der Flip, der jetzt gerade mit mir spazieren geht. Und ich gucke jetzt nur diesen Hund an. Nur den. Und genauso mit den Menschen. Ich schaue mir jetzt mein Gegenüber an. Und ich rede jetzt mit dem Gegenüber und lerne es kennen. Ja. So. Mein Gedankendünsches heute früh. Es ist total verregnet. Ich mache gerade einen großen Waldspaziergang. Kopf freikriegen, Seele reinigen. Ja. Und ich habe ein Zitat zum Ende des Podcasts, der Podcast-Folge heute. Das möchte ich einfach nochmal vorlesen. Die Unwissenheit kommt der Wahrheit näher als das Vorurteil. In diesem Sinne, lasst es mal sacken. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr zu dem Thema Vorurteile, / Rassismus in der Hundewelt, was ihr so für Gedanken habt. Würde mich natürlich wie immer sehr interessieren. Ich bin auch immer dankbar über Input von außen, weil das mich wieder weiter zum Nachdenken anregt. Bitte bleibt positiv, bleibt gesittet und bleibt vorurteilsfrei. Eure Romy und The Diary of a Dog Trainer.